Ja, einen schönen guten Abend euch allen. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen heute Abend. Und wenn ich so in die Runde gucke, geht es euch so, wie ihr ausseht? Ihr seht gut aus. Wir hatten ja heute schon vor dem Meeting, und das war eine ganz spontane Entscheidung gestern Abend, kam der Gedanke auf, wie wäre es denn, wenn man sich schon vor dem Abendprogramm treffen würde zum Singen. Und dann haben wir das angesetzt und haben es über die sozialen Medien noch ein bisschen verbreitet. Und tatsächlich kam doch heute Abend eine schöne Gruppe zusammen. Und jetzt ist die Überlegung, wenn wir das morgen Abend auch nochmal machen würden. Morgen Abend um 6:30 offenes Singen, Sing and Pray so ein bisschen. Hätte jemand Lust zu kommen? Ihr müsst euch jetzt nicht festlegen. Für einige ist es auch überraschend. Aber ich denke, wir setzen das morgen Abend auch wieder an, oder? Morgen Abend? Ja? Gut. Also. Sehr schön. Haben wir jetzt nicht abgesprochen. Mir kam während des Singens gerade die Idee, das war so schön heute Abend, das könnte man morgen wiederholen. Also, wer möchte, gerne offenes Singen ab 6:30 morgen Abend. Ja, wir haben schon Einblick bekommen in Zerreißproben im Beruf bei dieser hektischen Frau Klug. Und wir haben auch ein bisschen von der Rena gehört, die Zerreißproben in der Schule. Und ja, so mag jeder von uns auch wahrscheinlich einige Erlebnisse heute Abend mit hierher gebracht haben, wo man immer wieder auch drüber nachdenkt und wo man auch fragt, was sagt denn Gottes Wort dazu? Also zu den ganz alltäglichen Dingen und zu den Zerreißproben in unserem Leben. Ich habe einen Satz zu Beginn. Der fängt so an und ich möchte euch fragen, wie der weitergehen könnte. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt. Was könnten wir da auf die andere Seite schreiben? Wie könnte der Satz weitergehen? Machen wir gerade so ein bisschen interaktiv. Es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Satz ergänzen kann. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt. Die Bibelschüler dürfen jetzt mal nicht mitmachen. Die Gottes Wort enthält. Jawohl, vielen Dank. Noch ein Vorschlag, jemand? Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das von der Zukunft spricht. Okay, ja, gut. Noch ein Vorschlag, sonst bringe ich gleich meinen. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, bei dem der Autor immer dann gegenwärtig ist, wenn wir es aufschlagen. Das ist ein Ding. Das kann kein anderes Buch der Welt von sich behaupten. Das einzige Buch der Welt, bei dem der Autor immer dann anwesend ist, wenn wir es aufschlagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken auch in unserem Alltag, in der Schule, im Beruf und überhaupt, dass wir zwar die Bibel haben und Deutschland gehört zu den Ländern, bei dem im Durchschnitt, naja, die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde denken, dass jeder zumindest die Möglichkeit hat, eine Bibel zu Hause zu haben. Und unser einer hat sogar mehrere Bibelausgaben zu Hause. Ja, wenn wir es aufschlagen, ist Gott gegenwärtig. Die Frage ist nur, ob wir es aufschlagen. Und ich habe, das ist jetzt von jemand so zusammengestellt. Ich habe sowas dabei wie ein Tagebuch einer Bibel. Wollen wir da mal gemeinsam ein bisschen blättern in dem Tagebuch einer Bibel? Zum Beispiel war der Eintrag am 10. Januar. Ich habe eine ruhige Woche verbracht. An den ersten Abenden des neuen Jahres hat mein Besitzer regelmäßig in mir gelesen, aber jetzt scheint er mich vergessen zu haben. Dann kommt schon der 23. März. Heute war Frühjahrshausputz. Ich wurde mit anderen Sachen aus dem Regal genommen, abgestaubt und wieder an meinen Platz zurückgestellt. Dann kommt der 4. April und heute ist Konfirmationssonntag. Die ganze Familie geht in die Kirche. Bin mal gespannt, ob sie mich mitnehmen. 11. Mai. Heute hat jemand eine Blume zum Pressen zwischen meine Seiten gelegt. 13. Juli. Ferienbeginn. Ich werde mit Kleidern und anderen Sachen zusammen in den Koffer gepackt. So viel ich merke, gehen wir in die Ferien. 9. August. Ich bin immer noch im Koffer, obwohl alles andere herausgenommen wurde. 2. September. Wieder daheim am alten Platz, ziemlich anstrengende Reise, kann überhaupt nicht einsehen, warum ich mitfahren musste. 23. Oktober, die Tochter der Familie sucht einen Vers in mir zum Trost für ihre Freundin, weil in deren Verwandtschaft jemand gestorben ist. 18. Dezember, ich freue mich schon auf Weihnachten. Bin mal gespannt, ob jemand die Weihnachtsgeschichte in mir nachlesen wird. 31. Dezember, alle freuen sich und feiern, für mich ein eher trauriger Jahresabschluss. 12. Januar, der Vater der Familie sucht in mir einen passenden Namen für sein Kreuzworträtsel. Na, immerhin. 21. Februar. Es muss heute sein irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie es nach der Bibelwoche in Gredenbach mit mir und meinen Besitzern weitergeht. Kleiner Einblick in ein ganz allgemeines Tagebuch einer Bibel. Wobei es doch so interessant wäre, denn die Bibel, nochmal, ist das einzige Buch der Welt, bei dem der Autor immer dann anwesend ist, wenn wir es aufschlagen, dieses Buch. Und wir hindern sozusagen den Autor dieser wunderbaren Bibel daran, dass er uns begegnet, weil wir eben alle möglichen Ausreden haben, warum es mal wieder nicht reicht, um ihn auch in unseren Alltag einzubeziehen. Zerreißproben haben wir hier heute Abend die ein oder andere gesehen. Ich möchte auch von einer Zerreißprobe berichten. Mir hat mal jemand gesagt, und erstmal fand ich es ganz entsetzlich, nachher habe ich gemerkt, geht mir eigentlich auch so. Manchmal, so wie ich bin, will ich nicht sein. Und so wie ich sein will, kann ich oft nicht sein. Also ich genüge dem Anspruch, ich genüge oft meinem eigenen Anspruch nicht. So wie ich bin, will ich nicht und wie ich will, kann ich nicht. Ein richtiges Dilemma eigentlich. Und so mag jeder von uns auch die ein oder andere Frage haben oder das eine andere gerne verändert haben, aber es geht nicht. Hier berichte ich von einer jungen Frau, die ist in einem afrikanischen Land geboren, aufgewachsen und sie trägt den an sich sehr netten Namen Walawatu, heißt aber, wenn man den Namen übersetzt, und sie muss es nicht übersetzen, denn sie hört es in ihrer Landessprache im Klartext, sie heißt, ich habe dich nicht gewollt. Hintergrund ist, sie ist die 9. Tochter in der Familie. Und da hat sie ihren Namen weggehabt. Ich hab dich nicht gewollt. Da ist immer noch kein Sohn zur Welt gekommen, die 9. Tochter, ich hab dich nicht gewollt. Damit muss sie leben. Damit musste sie in die Schule gehen. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass die auch gemobbt wurde. Dass sie in alle Ecken, die es gab, geschubst, gedrückt, gedrängt wurde. Und wer möchte schon jemand zur Freundin haben, mit dem Namen, ich hab dich nicht gewollt. Es hat sich in ihrem Leben bewahrheitet. Keiner wollte sie, keiner wollte was mit ihr zu tun haben. Ich habe gedacht, zum Glück gibt es sowas nicht in Deutschland. Bis ich gehört habe von einer Familie mit dem Namen Bust. Dreimal dürfte raten, was die für ein Geschäft haben. Die haben eine Metzgerei, die beste in der Stadt, aber auch große Konkurrenz. Und als ein Sohn geboren wurde, haben sie den Sohn Hans genannt. Da kann man nur sagen, oh nein. Denn er hieß nicht nur Hans Wurst, er wurde Hans Wurst. Und er hat es nicht verkraftet, ein Werbegag zu werden oder zu sein oder sein zu müssen. Ist es nicht furchtbar? Hans Wurst hat seinem Leben als 18-Jähriger ein Ende gesetzt. Furchtbar. Um noch eins draufzusetzen, in Hamburg gibt es eine Familie namens Zufall. Und ich kenne zufällig eine Krankenschwester, die auf der Säuglingsstation gearbeitet hat, als er zur Welt kam. Ein Junge bei der Familie Zufall und die Formulare wurden ausgefüllt. Und Frau Zufall sagte, der Sohn heißt Rainer. Aber bitte mit EI. Und alle im Krankenhaus haben versucht, auf diese Frau einzureden, was weiß ich, nennen sie ihn doch Rainer. Nein, Rainer. Rainer. reiner Zufall sagte, so war es, so ist es, so soll er heißen. Ich hoffe immer noch, ich weiß nicht, wie seine Geschichte weiterging, aber ich hoffe immer noch, dass es Leute gibt, Freunde gibt, Nachbarn gibt, die dem reiner Zufall sagen, dass er eben kein Zufall ist. Nun muss man nicht reiner Zufall heißen, auch nicht Hans Wurst und auch nicht, ich hab dich nicht gewollt, um doch etwas leicht verunsichert zu sein, ob der Tatsache, dass man im Leben manchmal auch solchen Zerreißproben ausgesetzt ist in Bezug auf Identität. Ja, dreimal dürfte raten, das sind alles Nummern, die irgendwas mit mir zu tun haben. Das erste ist meine Steuernummer, das zweite ist meine Kontonummer, könnt ihr euch gerne aufschreiben. Das ist meine Geheimnummer, die nehme ich aber gleich wieder weg. Dann habe ich hier meine Krankenkassennummer, dann ist meine Telefonnummer, dann habe ich die andere Telefonnummer auf dem Handy, dann ist das meine Kreditkartennummer, das war kürzlich die Wartenummer auf einer Behörde und meine Autonummer ist auch kein Geheimnis. Also, ich bin manchmal verunsichert darüber, dass ich in meinem Leben, und es geht euch ja genauso, dass ich zur Nummer degradiert bin. Es interessiert ja noch nicht mal mehr der Name, sondern ich bin eine Nummer. Und ihr seid's auch. Und da fragt man sich dann manchmal, ja, wofür lebe ich eigentlich? Und wer bin ich? Bin ich wirklich eine Nummer? Und worüber definiere ich mich? Und auf wen beziehe ich mich? Gibt es überhaupt Bezugspersonen in meinem Leben, Vertrauenspersonen? Oder werde ich vielleicht auch von einer Ecke in die andere geschubst und hab niemand, mit dem ich reden kann? Die Rena hat es gesagt, sie wusste nicht, mit wem sie reden soll. Sie hat mit Jesus geredet, das Beste übrigens, was du machen konntest, ja. Weiß ich das auch, dass ich das tun kann, wissen wir das auch. Wer bezieht sich auf mich? Und manch andere Frage mag uns beschäftigen. Und es ist immer gut, wenn wir das Wort Gottes zu Rate ziehen und wenn wir es aufschlagen, damit wir in der Audienz sind bei unserem Herrn und Heiland, bei unserem Schöpfer, der uns durch und durch kennt. Und ich habe eine Bibelstelle heute Abend aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 35. Und in Johannes 1, Vers 35, da heißt es, dass Johannes, nicht der, der das Evangelium geschrieben hat, sondern Johannes der Täufer, Johannes der Täufer hatte zwei Jünger, also der war auch ein, er war ein Rabbi, ein Lehrer, und er hatte zwei Jünger und er stand da und als Jesus vorbeikam, sagt Johannes der Täufer zu seinen beiden Jüngern, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Es ist der Bericht davon, wie tatsächlich die ersten Jünger zu Jesus kommen. Und man würde sich denken, naja, das sind die zwei, oder das sind jetzt die ersten zwei, laut Johannesevangelium, die ersten zwei, die in Jesus das erkannt haben, was wir vorhin in einem der Lieder gesungen haben. Er ist derjenige, dem die ganze Sehnsucht gehört. Er ist derjenige, der meine Sehnsucht stillen kann. Und nun staunen wir aber nicht schlecht, dass anstatt dass Jesus mit offenen Armen dasteht und sagt, herzlich willkommen, hier seid ihr endlich, jetzt kann es losgehen, sagt er zu ihnen, was sucht ihr eigentlich? Was sucht ihr? Macht mich sehr nachdenklich. In die Richtung kann ich, würde ich mit eigenen Worten sagen, was ich von Jesus möchte, was ich suche, wenn ich ihm nachfolge. Was sucht ihr? Und die Antworten, Rabbi, Meister, Lehrer, wo wohnst du? Sie beantworten also eine Frage mit einer Gegenfrage. Auch nicht so die feine englische Art, ne? Naja, aber da steckt noch mehr dahinter, meine ich. Wenn Sie sagen, wo wohnst du? Was möchte ich denn wissen, wenn ich jemanden nach seiner Adresse frage? Oder nach seiner Telefonnummer? Was möchte ich dann? Was möchte ich dann? Ich möchte denjenigen erreichen können. Ich möchte denjenigen kontaktieren können. Ich möchte den noch näher kennenlernen. Und das ist genau das, was die beiden sagen. Wenn sie ihn fragen, wo er wohnt, dann möchten sie auch wissen, wie sie ihn oder wo sie ihn erreichen können. Sie möchten Gemeinschaft mit ihm haben. Und er sagt oder er erfüllt im Grunde genommen, ja, wenn wir darüber nachdenken, was das beinhaltet, wenn man jemanden näher kennenlernen will, wenn man jemanden erreichen will, wenn man sich mit jemandem austauschen will, wenn man von jemandem lernen will. Sie haben ihn ja angeredet mit Rabbi, das heißt Lehrer, das heißt Meister, das heißt Herr. Und im Grunde genommen, ich habe es schon gesagt, sind die beiden Jünger unterwegs in die Richtung des Liedes, was wir vorhin gesungen haben. Sie suchen jemanden, der ihre Sehnsucht stillt. Ihre Sehnsucht nach Identität, ihre Sehnsucht im Hin- und Hergerissensein des Alltags. Und wir wissen, ihr wisst wahrscheinlich auch, dass jeder Mensch mit so drei Ursehnsüchten in die Welt hineingeboren wird. Drei Ursehnsüchte. Davon ist die erste und die wichtigste wahrscheinlich die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn ein Kind neu geboren wird, dass von Anfang an diese Geborgenheit durch die Eltern vermittelt wird und dann auch hoffentlich ein Leben lang anhält. Die zweite Sehnsucht ist natürlich die nach Anerkennung und Wertschätzung. Wir sprachen dieser Tage schon davon. Und die dritte Ursehnsucht, die wir alle mitbringen, mit der wir in diese Welt kommen, ist die Sehnsucht nach Liebe. Und all diese drei Dinge, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Anerkennung und nach Liebe, die sind in der Person von Jesus ja komplett begründet. Sie sehnen sich nach einer Beziehung zu ihm, indem sie ihm nachfolgen. Und er lädt sie jetzt auch offensichtlich und offiziell dazu ein. Kommt und seht. Vorher fragt er sie, was sucht ihr? Und es hat ihm offensichtlich genügt als Antwort, dass sie ihn fragen, wo er wohnt. Sie möchten ihn erreichen können, sie möchten ihn kennenlernen, sie möchten Beziehung mit ihm haben und diese Beziehung pflegen. Kommt und seht die offizielle Einladung. Und sie kamen und sie sahen's und sie blieben bei ihm. Apropos, sie kamen und sie sahen's. Ja, was konnte ihnen denn Jesus zeigen? Wo wohnte er denn? Am Stadtrand irgendwo, wo die schönen Häuser sind? An anderer Stelle sagt er selbst, er hat noch nicht mal eine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Gruben und er hat noch nicht mal eine Bleibe, wo er regelmäßig sagen könnte, das wäre sein Zuhause. Und das haben sie nämlich gesehen. Sie haben nicht gesehen, was er hatte, sondern ihnen war wichtig, wer er war. Wer er war. Und sie waren so beeindruckt davon, dass, so heißt es im Text, es war nachmittags um die 10. Stunde und nach unserer Zeitrechnung ist die 10. Stunde nachmittags um 4. Naja, würden wir denken, wen interessiert es nach ein paar tausend Jahren, ob es um 4 oder um 5 oder gar schon um 3 oder um 2 Uhr nachmittags war. Aber solche Details, ich freue mich über solche Details in der Bibel, weil die mir sagen, dass es ihnen wichtig war, dass sie das so fest noch verankern konnten, dass sie nach Jahren, nachdem der Bericht geschrieben wurde, erst konnten sie sich noch erinnern an Tag und Stunde, wo sie Jesus begegnet sind. Dann geht es weiter. Einer von den beiden, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas. Und der findet seinen Bruder Simon. Und da denke ich ganz naiv, wenn der seinen Bruder Simon gefunden hat, dann hat er ihn auch gesucht. Er findet seinen Bruder Simon und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und heißt jetzt, nachdem, was wir gerade ein bisschen aufgedröselt haben, wir haben eigentlich die Beziehung gefunden, die wir ganz lang gesucht haben. Denn wenn sie ihn gefunden haben, haben sie ihn auch gesucht. Und wir haben ihn gefunden und er führte seinen Bruder Simon zu Jesus. Schöner Gedanke, dass man seinen Bruder oder seine Schwester zu Jesus führen darf. Und als die beiden ankommen, empfängt Jesus sie und spricht direkt den Simon an, nennt ihn beim Namen, zu dessen Erstaunen, du bist Simon. Und du sollst Fels heißen. Du bist Simon und du sollst Fels heißen. Was dem Simon natürlich signalisiert, Jesus ist einer, der mich kennt. Wenn der mich beim Namen nennt, dann kennt er mich auch. Dann kennt er mich mit meiner Vergangenheit, er kennt mich mit meinen Umständen, er kennt mich mit den Dingen, die mich geprägt haben, er kennt mich auch mit den Dingen, die mich verletzt haben, er kennt mich mit der ganzen Zerrissenheit meines Lebens. Ja, aber er kennt mich nicht nur, sondern er verändert mich auch. Er sagt ja, du sollst in Zukunft Fels heißen. Das heißt, das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, die da anklingt. Du sollst und du bekommst eine ganz andere, eine neue oder überhaupt erst Perspektive. Und mit dieser ersten Begegnung beginnt im Leben von Simon ein Heilungs- und ein Lernprozess, der lebenslang übrigens auch anhält. Und Simon weiß von dieser ersten Begegnung an, ich kann so zu Jesus kommen, wie ich bin. Jesus hat keine Bedingung gestellt. Er hat nicht gesagt, Simon, ich mache erstmal einen Test mit dir, ob du überhaupt würdig bist für die Nachfolge. Nein, ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin, aber ich werde nicht so bleiben, wie ich bin. Denn Jesus hat ja schließlich gesagt, du wirst in Zukunft Fels heißen. Und eine zweite Sache, die der Simon wahrscheinlich auch gelernt hat und verstanden hat, Jesus sieht mich heute schon so, na, wie könnte dieser Satz weitergehen? Jesus sieht mich heute schon so, wie ich morgen sein soll. Jesus sieht mich heute schon so, wie ich morgen sein soll. Nun hat Jesus zu ihm gesagt, wer er ist und wie er heißt, ja, und wie er sein soll. Erinnert euch, dass ich vorhin sagte, dass mir mal jemand gesagt hat, so wie ich bin, will ich nicht sein und so wie ich sein will, kann ich nicht sein. Und hier kommt ein ganz neuer Gedanke auf. Es kommt nämlich gar nicht darauf an, im Leben mit Jesus, wer ich sein will, sondern wer ich sein soll. Wer ich sein soll. Allerdings ergibt sich hieraus auch eine kleine Spannung, finde ich, nämlich die, wie das vonstatten geht, wie dieser Veränderungsprozess sein wird, das steht jetzt hier nicht. Vielleicht steht es an einer anderen Stelle, nämlich im Lukas-Evangelium in Kapitel 5. Da, glaube ich, sehe ich eine gewisse Fortsetzung dieser Geschichte. Da heißt es nämlich, es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm, zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und eine ganz alltägliche Situation, er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fische waren gerade ausgestiegen, wuschen ihre Netze, brachten ihr Netzwerk wieder in Ordnung. Und da trat er in eines der Schiffe, welches jetzt ausgerechnet dem Simon gehörte, dem er, Johannes Evangelium gesagt hat, du bist Simon und du sollst Fels heißen. Er hat ihm damals nicht gesagt, wie das gehen soll, diese Veränderung, wie er der werden wird, der er sein soll. Aber heute, was macht heute Jesus? Er betritt sein Schiff. Unser einer, wenn ihr oder auch wenn ich ein Schiff hätte, welche Zeit unseres Lebens würden wir wahrscheinlich in einem Schiff verbringen? Wahrscheinlich unsere Freizeit. Welche Zeit seines Lebens hat Simon in seinem Schiff verbracht? Der hat seine Arbeitszeit verbracht. Und er denkt, er sieht nicht recht, Jesus betritt seinen Arbeitsplatz. Ja, was soll das denn bedeuten? Er steigt ein in seinen Arbeitsplatz. Ja, das tut er. Er steigt ein in seinen Arbeitsplatz. Er würde auch einsteigen, wenn er arbeitslos wäre, dann würde er in seine Arbeitslosigkeit einsteigen. Jetzt sagst du oder sagt ihr in der entsprechenden Altersgruppe, ich habe doch gar keine Arbeit, ich wüsste gar nicht, wo er einsteigen soll. Doch, dementsprechend steigt er ein in deine Schule, in die du morgen früh wieder gehen musst. oder er steigt ein in alles, was da dran hängt an der Schule. Und er steigt ein in deine Freizeit, die du hast und die du verbringst. Er steigt ein in die Beziehungen in deiner Familie, überhaupt in deine Beziehungen, die du hast und deine Freundschaften. Er steigt ein in deinen Sport, den du betreibst und für den du dich begeisterst. Er steigt ein in dein Hobby. Er steigt ein in das, was dich freut. Er steigt ein in deinen Frust. Er steigt ein in deine Gesundheit. Er steigt auch ein in deine Krankheit. Er steigt ein und sitzt sogar mit dir vor dem PC. Schon mal dran gedacht? Und surft sogar, wenn es drauf ankommt, mit dir im Internet. Schöner Gedanke, wenn man weiß, Jesus sitzt daneben, Jesus ist dabei. Jesus steigt ein und lässt mich nicht allein. Das ist die Lektion oder eine der Lektionen, die der Simon vielleicht auf seine Frage auch als Antwort bekommt. Ja, wie soll denn diese Veränderung gehen? Wie soll ich denn zu dem werden, der ich sein soll? Indem ich Jesus den Zutritt gewähre. Steig ein. Herzlich willkommen an meinem Arbeitsplatz, in meiner Schule, in meiner Freizeit, in meiner Familie, in allem, was mich ausmacht. Jesus steigt ein und er lässt mich nicht allein. Als ich so alt war wie die Jüngeren hier oder auch die Bibelschüler, so Ende der Teenie-Zeit, da hat mich ein Freund eingeladen, auch zu so einer Gemeindewoche. Und am ersten Abend habe ich nur Bahnhof verstanden. Am zweiten Abend fand ich die Lieder toll. Am dritten Abend habe ich gedacht, ich höre nicht recht. Als es irgendwo Klick gemacht hat in meinem Herzen über dem, was der Prediger verkündigt hat. Als ich verstanden habe, Jesus meint ja mich. Er möchte ja, dass ich ihm nachfolge. Vorher habe ich immer gedacht, die anderen. Und ich habe so die traditionelle kirchliche Laufbahn gemacht. Getauft, konfirmiert, ist aber nichts passiert. Ne? Und jetzt sitze ich als 19-Jähriger in einer Veranstaltung ähnlich wie dieser hier und es hat Klick gemacht. Und dann habe ich aufgrund dieser Woche mein Leben überdacht und habe das mal so computertortenmäßig so ein bisschen aufgeteilt im Sinne von, wie viel Zeit verbringe ich denn jetzt eigentlich? Ja, damals war es noch die Schule, später ist es dann Beruf. Also gut ein Drittel meiner Zeit verbringe ich in der Schule. Ne? Und ich teile jetzt mal so computertop-mäßig nur die Wachezeit ein. Ne? Also den Schlaf, der da jetzt mal weg, die 8 Stunden. Sondern nur die Wachezeit, also Schule ist ein großes Stück Lebenskuchen. Dann natürlich der Bereich der Familie und dann die Freunde, die man hat und dann natürlich der Sport, den man betreibt und das Hobby, was man hat und die Musik, die man macht oder die man hört oder wie auch immer und dann natürlich ein großer Teil der Zeit, die man mit den Medien verbringt und mit all den Daddeleien. Naja, und herausgehört habe ich damals, als ich in dieser Gemeindewoche war, dass ja auch Gott sich für mein Leben interessiert. Und da musste ich sagen, durch das, was ich im Konfi-Unterricht und überhaupt in der Erziehung mitgekriegt habe, doch, Gott kommt auch in meinem Leben vor, das tut er, ja. Zwar ist der Bereich jetzt nicht so groß ausgeprägt, aber ich kann gut damit leben. So, das war meine Einstellung. Und dann habe ich aber herausgehört, Gott möchte mehr Platz. Und habe gedacht, naja, wenn er mehr Platz möchte, dann muss alles andere natürlich zwangsläufig weniger werden. Wobei meine Lehrer in der Schule, die hätten mir eins gehustet, wenn ich gesagt hätte, ich komme Donnerstag die 6. Stunde nicht und Freitag die 1. nicht und Montag bleibe ich ganz zu Hause, weil ich ja Gott mehr Raum geben will. Also in der Schule ging es schon mal nicht. Aber wo es ging war, ich habe in meiner Familie gekürzt und habe meinen Eltern zu verstehen gegeben, also ich bin jetzt ja auch 19 Jahre alt und ihr wisst so, und ich verbringe jetzt nicht mehr so viel Zeit mit euch und so. Ne? Ich habe nicht dazu gesagt, was mein eigentlicher Hintergrund ist. Ich wollte Gott mehr Raum geben. So, dann habe ich natürlich auch meinen Freundeskreis ein bisschen aussortiert, ein bisschen verdünnisiert. Ihr wisst alle, sagt mir, wen du umgehst und ich sagte, wer du bist. Und ich hatte guten Umgang mit Freunden, aber ich hatte auch ein paar Freundschaften, die mich in Richtungen gezogen haben, die jetzt nicht gerade der Knüller waren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Freunde aussortiert, dann Sport. Naja, beim Sport war es so, die Zeit vor dem Sport hat schon als Sport gezählt und die Zeit nach dem Sport hat auch noch als Sport gezählt. Und dann habe ich halt vorher und nachher ein bisschen gekürzt, aber trotzdem noch sportlich unterwegs. Dann die Zeit mit dem Hobby, boah, damals war es total angesagt, Briefmarken zu sammeln. Wer macht denn sowas heute noch? Es gibt ja überhaupt noch keine Briefmarken mehr, ne? Oder kaum noch. Also habe ich da, was weiß ich, Länder aussortiert, habe mich auf Europa beschränkt. Also hier, was soll's und Musik. Naja, da kann man auch einiges aussortieren, habe ich dann auch gemacht. Und auch weniger Medien. Und ich hatte ja ein Ziel. Gott sollte mehr Platz in meinem Leben bekommen. So hat der Prediger das damals wahrscheinlich gar nicht gesagt, aber so habe ich es gehört. Nicht alles, was gesagt wird, ist das, was man hört. Und ich habe versucht, Gott mehr Raum zu geben, zu Lasten all der anderen schönen Dinge. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, boah, der erste Kreis, der war gar nicht so schlecht. Ne? Ich meine, Gott hatte ja auch Platz. Und wenn ich es vergleiche mit jetzt, also es ist anstrengend. Es ist anstrengend, wenn man den Raum, den man Gott gibt, an den anderen Dingen im Leben, wenn man den da wegnimmt. Und dann habe ich gedacht, nee, es muss eine andere Lösung geben. Gibt's im Kreis eine Stelle, die Berührungspunkte zu allen anderen Dingen hat? Rhetorische Frage. Klar gibt's den. Gibt's diese Stelle? Was meine ich? Welchen Platz möchte Gott eigentlich im Leben? Übrigens, bei dem Kreis hier und auch bei dem anderen hat Gott lediglich einen Teil meines Lebens. Kleiner Teil, großer Teil, aber Teil ist Teil. Und gibt es eine Stelle, wo Gott mehr als nur einen Teil hat? Ja, nämlich die Mitte. Und so verstehen wir Gottes Wort richtig. Auch was die Zerrissenheit und die Spannungen im Berufsleben anbelangt, auch in der Schule und überhaupt im Leben. Gott möchte in die Mitte. Und er möchte von der Mitte her, er möchte von der Mitte her mir helfen, ja, in der Schule zurechtzukommen, im Beruf zurechtzukommen. Und er möchte von der Mitte einwirken und umgekehrt kann ich auch mit ihm über, in dem Fall, meine Schule reden. Er möchte auch die Spitze der Familie haben und er möchte mit mir auch über meine Familie reden. Ich kann mit ihm über meine Familie reden. Er möchte mit mir auch zu meinen Freunden gehen und auch umgekehrt kann ich mit ihm über meine Freunde sprechen. Er geht mit mir auf den Sportplatz und zum Training. Er sitzt mit mir bei meinem Hobby, was immer es ist, oder sich auch im Laufe des Lebens manchmal ändert. Er hört mit mir Musik. Er sitzt mit mir vorm PC und er möchte von der Mitte her, er möchte von der Mitte her in alle Bereiche gleichmäßig hineinwirken. Also Gott möchte keinen Teil meines Lebens, er möchte mein ganzes Leben. Und das ist es, glaube ich, auch, was besagter Simon da im Lukas-Evangelium gerade erlebt, wenn Jesus in seinem Leben Fuß fasst, wenn Jesus in sein Boot eingestiegen ist. Und er ist ja nicht nur ins Boot eingestiegen im Sinne von, naja, jetzt sitze ich halt im Boot, sondern er macht ja auch was mit dem Simon. Er sagt zum Beispiel zu ihm, Simon, fahr mir dein Boot ein wenig vom Lande. Wäre ich Simon, hätte ich jetzt gedacht, naja, nur ein wenig vom Lande, traust du mir nicht mehr zu? Hast du nicht meine beiden Außenbordmotore gesehen? Es ist immer gut, dass man das tut, was Jesus sagt. Auch wenn man sich unterfordert fühlt, fahr mit deinem Boot ein wenig vom Lande. Das heißt ja auch gegenüber deinen Fischer- und Schifferkollegen, bekenne dich zu mir, dass ich in deinem Leben bin. Die gucken ja auch und machen vielleicht ihre Witze. Oh, Simon, machst du jetzt einen Bootsverleih auf hier? Und ist dem Simon alles egal. Er tut, was Jesus sagt. Er fährt mit ihm ein wenig vom Lande und er erlebt dann die Überraschung seines Lebens. Er erlebt dann die Überraschung seines Lebens, denn Jesus, so heißt es im Text, er lehrte das Volk aus dem Schiff heraus. Er lehrte das Volk aus dem Schiff heraus. Er benutzt das Schiff, den Arbeitsplatz, die Schule, was auch immer. Er benutzt das Schiff, ja, wie könnte man sagen, wenn er das Schiff benutzt zur Verkündigung, dann ist das Schiff in dem Fall was? Eine Kanzel. Eine Kanzel. Nicht so eine fest installierte wie hier, sondern eine bewegliche Kanzel, eine fahrbare Kanzel. Er kann ja mit dem Schiff des Simon dahin fahren, wo die Leute sind, die er erreichen möchte. Heute hier, morgen da. Es ist sozusagen ein Kanzelmobil. Und das ist die Frage an Simon. Simon, bist du mobil genug, damit du mir deinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellst als Kanzel, als Ausgangspunkt dazu, dass ich andere Menschen erreichen kann? Simon, machst du mit? Und ich ähnlich frage, wäre an dich gerichtet. Machst du mit, dass Jesus auch dich gebrauchen kann in deiner Schule oder in deinen Beziehungen und Freundschaften oder in deinem Sportverein oder egal, woran du gerade denkst? Wenn du das, was du hast und das, was du bist, dem Herrn Jesus, wenn du ihm da hinein Zutritt gewährst, dann verändert sich ziemlich viel. Ziemlich viel, so hat es auch die Rena aus ihrem Leben vorhin berichtet. Und dabei bekommen wir natürlich auch eine Aufgabe, und die Aufgabe des Simon hier. Während Jesus zu den Leuten spricht, aus der fahrbaren Kanzel heraus, hat Simon eine Aufgabe, nämlich, wie könnte man sagen, was ist seine Aufgabe? Naja, er muss ja irgendwie das Boot auf Position halten. Es käme jetzt ziemlich schlecht, wenn der Simon mit Jesus im Boot den Leuten zeigt, was er kann. So, wenn er jetzt ständig hin und her fahren würde. Das wäre ja gerade so, als würde er sich selbst den Stecker in die Dose stecken, wie wir es vorhin bei diesem Autoanspiel gesehen haben. Seine Kraft. Nein, es kommt auf die Kraft Jesu an, und der benutzt seinen Arbeitsplatz im Moment zur Verkündigung, um andere Menschen zu erreichen. Und natürlich muss oder spricht da auch das eine oder andere dagegen. Wenn man sich jetzt vorstellt, aha, See, Boot, Verkündigung, Jesus im Boot, was kann ganz leicht passieren? Auch mit Jesus im Boot kann es passieren. Wir haben darüber gesprochen. Was kann passieren? Man kriegt auch schon mal Gegenwind. Ja, doch, das passiert. Und was kriegt man noch, wenn man im Boot unterwegs ist? Da schwappen einem auch schon mal die Wellen ins Boot. Und da muss man das Boot auf Position halten, auch gegen die Strömungen. Und auch der Wind, nicht nur der natürliche Wind, sondern auch der Wind, der uns gesellschaftlich und politisch und überhaupt ins Gesicht bläst, der ist dieser Zeit nicht ohne. Und die Wellen, wo jeden Tag neue Wellen über uns hinwegschwappen, auch die hätten wir uns wahrscheinlich nicht selber ausgesucht, ganz zu schweigen von den Strömungen, auch von den zeitgeistlichen Strömungen, in die wir immer hineingeraten können. Aber ich bin kein Freund davon, immer nur zu sagen, wogegen wir sind. Es gibt eine andere Möglichkeit auszudrücken, mit Jesus im Boot, müssen wir nicht nur immer sagen, ich bin dagegen, ich bin dagegen, ich bin dagegen. Das ist oft das Bild, was Christen nach außen hin transportieren. Vielleicht unbewusst oder unwillentlich, aber so kommt es an. Die Christen tun das nicht und das nicht und das nicht. Aber wofür wir sind, da bekennen wir vielleicht viel zu wenig Farbe. Und da ist es eben auch die Erinnerung, wenn wir tun, was wir tun, dann tun wir es für Jesus. Für Jesus. Und deswegen die Frage zum Schluss, welchen Platz hat Jesus in meinem Leben? Welchen Platz hat er? Würde ich ihm erlauben, was Simon ihm erlaubt hat? Als er gesehen hat, er steigt ein. Er hat ihn gewähren lassen. Und er hat getan, was er von ihm wollte. Und es ist die Frage, ist Christus in mir? Und umgekehrt, bin ich in Christus? Simon war lange Zeit seines Lebens mit seinem Boot unterwegs und Jesus war außerhalb seiner Welt. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Jesus zu ihm gesagt hat, du bist Simon und du sollst Fels heißen. Und plötzlich war Jesus im Erfahrungshorizont des Simon drin. Aber reicht es, dass der Herr Jesus in unserem Erfahrungshorizont ist? Reicht das? Es gibt noch eine Stelle, da wird es deutlicher, wo er wirklich hin will. Denn er möchte ins Boot. Und er ist ins Boot von Simon gekommen. Und Simon hat verstanden, auch im Lauf seines Lebens mit dem Herrn Jesus, dass Christus in ihm ist und er in Christus. Und wir dürfen es auch verstehen, Christus in mir und ich in Christus. Und das ist die wahre und die eigentliche Identität. Eine Sache muss ich noch auflösen. Ich habe euch von dem Mädchen aus Afrika erzählt. Ich habe dich nicht gewollt. Ziemlich tragisch. Als die 18 Jahre alt war und wirklich sie keine gewollt hat, die hat ihren Ohren nicht getraut, als sie eingeladen wurde. Eingeladen zu einer christlichen Veranstaltung. Und in dieser christlichen Veranstaltung, Gottesdienst, was immer es war, wurde vorgelesen aus dem Buch Jesaja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein. Und das hat ihr so viel Kraft gegeben, dass sie etwas getan hat, was sie vorher, entweder kam sie nicht auf die Idee oder sie hatte nicht die Kraft dazu. Sie ließ ihren Namen ändern. Sie ließ ihren Namen ändern und heute heißt sie, Gott hat mich gewollt. Und überall, wo sie hingeht, gestatten, Gott hat mich gewollt. Und wenn sie unterschreibt, Gott hat mich gewollt. Und wenn sie gerufen wird, Gott hat mich gewollt. Man kann ihren Freunden sagen, wenn ihr es wissen wollt, Gott hat mich gewollt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das auch euren Freunden sagen könnt. Gott hat mich gewollt. Und ich bin jetzt mit ihm unterwegs. In der Schule, in meinem Beruf, in meiner Freizeit, in meinem Sport, in meiner Musik, was auch immer. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du jeden von uns kennst, dass du jeden von uns gewollt hast und dass du ja, in das Lebensboot eines jeden von uns, sei es die Schule, sei es der Beruf, sei es irgendwas an unseren Lebensbereichen, dass du die Mitte sein möchtest. Vergib uns, wo wir dich an den Rand drängen. Und du möchtest keine Randfigur sein, wenig Rand oder viel Rand, Rand ist Rand. Du möchtest die Mitte sein, der Mittelpunkt. Und das wollen wir dir gewähren. Du kennst die Sprache unseres Herzens, wer dir das jetzt vielleicht gerade an diesem Abend in der Stille des Herzens sagt. Und du wirst auf ein solches Herzensgebet, auf einen solchen Schrei, wie wir es vorhin auch in dem Lied gesungen haben, du wirst darauf hören, darauf antworten und bestätigen, einen solchen Herzensentschluss bestätigen, sodass der oder die, die das jetzt auch mitgesprochen hat in der Sprache des Herzens, auch die Glaubensgewissheit bekommt, mit dir unterwegs zu sein. Und auch ein Zeugnis davon zu sein, dass Gott, dass du sie oder ihn gewollt hast. Amen.